NDR Kultur. Gedanken zur Zeit.
"9/11". Mit diesem Datum verbinden wir die von Al-Qaida verübten Terroranschläge in den USA, bei denen am 11. September 2001 fast 3000 Menschen ums Leben gekommen sind. Bald 20 Jahre ist das her und immer noch und immer wieder stehen die durch den Terrorismus herausgeforderten westlichen Demokratien vor der Frage, welcher Umgang mit islamistisch motivierten Fanatikern der richtige ist. Zumal verschiedene Gruppen als sogenannte Gefährder gelten könnten, also als Menschen, denen man schwere Gewalttaten zutraut. Manche haben vorher wegen einschlägiger Straftaten im Gefängnis gesessen, manche hatten sich dem Dschihad angeschlossen und sind nach Deutschland zurückgekehrt, wieder andere sind den Sicherheitsbehörden seit langem als Extremisten bekannt und mit dem Vermerk gewaltbereit versehen. Wie kann sich unser Rechtsstaat angesichts einer diffusen, aber potenziell tödlichen Bedrohung durch solche Gefährder bewähren? Dazu der Essay des Juristen und Publizisten Horst Mayer.
Der 11. September jährt sich in diesem Jahr zum 20. Mal. Seit den verheerenden Terroranschlägen, die damals New York und Washington heimsuchten, haben es die westlichen Sicherheitsbehörden mit einem neuen Typus des Attentäters zu tun. Er ist im hohen Maße verblendet und legt es darauf an, möglichst viele Menschen umzubringen. Und er wählt selbst den Tod. Gerade das macht diese Leute so unberechenbar und gefährlich. Die jüngsten islamistisch motivierten Angriffe in Europa, von Dresden über Paris und Nizza bis Wien, werfen daher aufs Neue die Frage auf, wie sollen Staat und Gesellschaft mit solchen Fanatikern umgehen? Das Phänomen des sogenannten Gefährders, dem man schwere Gewalttaten zutraut, ist vielgestaltig. Da gibt es aus der Haft Entlassene, die zwar ihre Strafe verbüßt haben, womöglich aber nicht resozialisiert sind. Da sind heimkehrende Dschihadisten, denen man nichts Gerichtsverwertbares nachweisen kann. Und da gibt es polizeibekannte Islamisten, die die Sicherheitsbehörden als gewaltbereit einstufen. Sie alle stellen Polizei und Geheimdienste vor ein schweres Dilemma. Im Zielkonflikt zwischen kollektiver Sicherheit und individueller Freiheit müssen sie jeden Einzelfall angemessen bewerten. Greifen die Behörden zu früh ein, ziehen sie den Vorwurf auf sich, sie schürten Vorurteile gegen Muslime. Handeln sie zu spät, heißt es, sie hätten den Schutz der Allgemeinheit vernachlässigt. Was also tun mit Gefährdern, falls sie den Behörden überhaupt auffallen? Soll man zuwarten, bis sie alle Vorbereitungen für den nächsten Anschlag getroffen haben? Soll man sie rund um die Uhr observieren? Soll man sie kurzerhand ausweisen oder gar präventiv inhaftieren? Solche Fragen führen ins Dickicht der inneren Sicherheit. Es fängt damit an, dass über jene, von denen Innenminister in düsteren Andeutungen sprechen, keine Polizeistatistik existiert. Aus parlamentarischen Anfragen und journalistischen Recherchen ist allerdings bekannt, dass im Jahr 2019 das Bundeskriminalamt 679 Gefährder mit religiösem Hintergrund auflistete. Hinzu kamen 509 sogenannte relevante Personen. Gemeint sind damit Kontaktpersonen in der islamistischen Szene, denen man zutraut, Gefährder zu unterstützen. Doch nicht einmal der Begriff des Gefährders ist geklärt. Eine gesetzliche Definition fehlt. Man behilft sich mit einer Formel, die sich 2004 eine Arbeitsgemeinschaft der Kriminalpolizei in Bund und Ländern ausgedacht hat. Ein Gefährder ist eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, so diese Definition, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere terroristische Straftaten, begehen wird. Um diese Gefährderformel einordnen zu können, ist es hilfreich, die Systematik des Polizeirechts zu kennen. Die traditionelle Aufgabe der Polizei lautet Repression und Gefahrenabwehr. Repression, das heißt Aufklärung und Verfolgung begangener Straftaten. Gefahrenabwehr, das heißt Verhinderung von Straftaten und meint auch ganz allgemein vorbeugende Maßnahmen gegen sonstige Gefahren. Präventives polizeiliches Handeln, mithin solches zur Gefahrenabwehr, erfordert stets eine konkrete Gefahr oder einen konkreten Tatverdacht. Anders gesagt, es müssen sich Ort und Zeit, Personen und Tatabläufe sowie absehbare Schäden hinreichend bestimmen lassen. Doch mit dem Begriff des Gefährders entfernt sich das Polizeirecht von dieser Gefahrenabwehr und nähert sich einer Art Gefahrenvorsorge an. Im Namen der Gefahrenvorsorge erschließen sich den Sicherheitsbehörden ständig neue Aktionsfelder, zum Beispiel die vorbeugende Beherrschung des Terrorismus. Daraus aber folgt, der Rechtsstaat geht schleichend in einen entgrenzten Präventionsstaat über. Der neuen Figur des Gefährders wohnt die Tendenz der Polizei inne, mit diffusen terroristischen Gefahren Eingriffe zu rechtfertigen, die bislang nicht denkbar waren. Geht es etwa um die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, können Ermittler bereits zugreifen, sobald einer, ohne konkrete Anschlagspläne zu haben, Stoffe für explosive Mischungen hortet. Im Gegensatz dazu ist das Verhalten des Gefährders noch weiter im Vorfeld einer konkreten Gefahr angesiedelt. Denn man vermutet ja bloß, dass eine gewisse Person eines Tages gefährlich werden könnte. Zugespitzt lässt sich sagen, dass der Gefährder hier und heute gar nicht gefährlich ist, jedenfalls nicht im Sinne des klassischen Polizeirechts. Was bleibt, ist so etwas wie die Gefahr einer Gefahr. Hier in der Grauzone einer mutmaßlichen Gefährdungslage verschwimmen die Grenzen zwischen tatsachengestützter Vermutung und spekulativem Verdacht. Wer hat denn das Zeug zum Gefährder und künftigen Straftäter? Einer, der in seiner Hinterhofmoschee einem Hassprediger lauscht? Einer, der ein Sympathisant des Dschihad ist? Einer, der auffällt, weil er im Internet gern Enthauptungsvideos anschaut? Die Figur des Gefährders liegt ganz im Trend eines Präventionsstaates, der seinen Bürgern allumfassende Sicherheit verspricht. Damit geht eine Gefahrenvorsorge einher, die begrifflich keine Grenzen hat. Die Transformation von tatsächlicher Gefahr in bloß drohende Gefahr, von konkretem Tatverdacht in bloße Vermutung, höhlt zentrale Prinzipien des Rechtsstaates aus und überdehnt damit auf bedenkliche Weise die Machtbefugnisse der Polizei. Denn vage Vermutungen können weitreichende Eingriffe nach sich ziehen. Das belegen die Polizeigesetze der vergangenen Jahre, die allesamt und parteiübergreifend davon geprägt sind, präventive Befugnisse auszuweiten. Mit gezielten Hausbesuchen, sogenannten Gefährderansprachen, fing es an, um gewaltbereite Fußballfans oder auch Rädelsführer fremdenfeindlicher Demonstrationen vor Randale zu warnen. Doch weitere Maßnahmen sind hinzugekommen. Die Observation, das Abhören von Telefonen und das Ausspähen von Internetkommunikation. Auch die elektronische Fußfessel kann gegen einen Gefährder angeordnet werden, um ihn lückenlos zu orten. Viele Bundesländer versuchen, Gefährder kurzerhand loszuwerden, mit mäßigem Erfolg. Selbst manche vorbestrafte Islamisten dürfen vorerst nicht abgeschoben werden, weil ihnen in ihrer Heimat unmenschliche Haft oder Folter drohen. Und Islamisten, die deutsche Staatsangehörige sind, dürfen die Behörden ohnehin nicht abschieben. Solche Zwickmühlen machen der Kriminalpolizei die Arbeit enorm schwer, man sollte das nicht kleinreden, und sich klarmachen, wie viel Aufwand und Personal es braucht, um einen einzigen Gefährder rund um die Uhr zu observieren. Kein Wunder, dass die Präventivhaft in den Blick geraten ist. Früher durfte für wenige Tage in Polizeigewahrsam genommen werden, wer drauf und dran war, eine konkrete Straftat zu begehen. Inzwischen reicht dieser sogenannte Unterbindungsgewahrsam in den Bundesländern, so eine Übersicht des Deutschen Anwaltvereins, von einigen Tagen über 2 Wochen bis hin zu 1 Monat oder ist überhaupt nicht begrenzt wie zurzeit in Bayern. Hinzu kommt, dass die verlängerte Präventivhaft nun auch für Gefährder in Betracht gezogen wird. Das ist rechtsstaatlich besonders heikel, denn bei ihnen geht es ja nicht darum, eine konkrete Straftat zu unterbinden, sondern einer bloß Vermuteten vorzubeugen. Dass die Haft immerhin richterlich angeordnet werden muss, ändert nichts an ihrer Fragwürdigkeit. Erfahrene Innenpolitiker wenden ein, dass auf den Ermittlungsbehörden ein starker Erwartungsdruck lastet. Das trifft zu, nicht nur für die objektive Ebene. Schließlich will auch ein öffentliches Bedürfnis nach gefühlter Sicherheit bedient werden. Die meisten Innenminister wissen zwar, dass es lückenlose Sicherheit nicht gibt, aber darüber reden sie nicht gern. Sie präsentieren lieber Erfolge. Außerdem ist da die immense Gefahr für Leib und Leben, die terroristische Aktivitäten für eine Vielzahl von Menschen heraufbeschwören. Das schiere Ausmaß einer potenziell tödlichen Bedrohung verleitet dazu, die Eingriffsschwelle intuitiv niedrig anzusetzen. An der Schraube der inneren Sicherheit wird unablässig gedreht. Nun also die neueste Drehung, die Verschärfung der polizeilichen Präventivhaft. Aber sollen islamistische Gefährder wirklich in Vorbeugehaft genommen werden? Nein, sollten sie nicht. Denn auf dieser schiefen Bahn gibt es kein Halten und ein deutsches Guantanamo kann niemand ernsthaft wollen. Gerade daran, dass der Staat auch im Umgang mit seinen Gegnern die allgemeinen Regeln achtet, erklärte das Bundesverfassungsgericht 2006 mit Blick auf die Rasterfahndung, zeigt sich die Kraft dieses Rechtsstaats. So ist es. Gewisse Rezepte gegen Gefährder sind deshalb so schädlich, weil sie ihrerseits rechtsstaatliche Prinzipien gefährden. Der Weg in den Polizeistaat ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Es bleibt dabei, Sicherheit um jeden Preis darf es nicht geben, jedenfalls nicht im Rechtsstaat.
Der Rechtsstaat in Zeiten des Terrors, sollen islamistische Gefährder in Vorbeugehaft? Nein, so die Antwort von Horst Mayer in seinem Kommentar in den Gedanken zur Zeit.
NDR Kultur.